Ja, meine Lieben, also noch immer Tempellegende oder schon wieder, noch immer seit längerer Zeit kreisen wir herum. Heute werden wir es einmal schnell fertig machen, so das Wichtige, um was es geht. Also es geht um den Tempelbau in Jerusalem, so etwa um 1000 vor Christus spielt sich das ab. Salomon will also den Tempel bauen lassen. Vorher gab es noch keinen festgebauten Tempel. Es gab also zum Beispiel die Stiftshütte, das Stiftszelt und so. Also das waren alles noch keine festen Bauten. Es soll also ein Tempel errichtet werden. Und der Sinn dieses Tempels ist, naja, wie der Sinn aller Tempel, also den Göttern sozusagen eine Wohnung auf Erden zu bauen oder Jahwe eine Wohnung auf Erden zu bauen, in Wahrheit eigentlich vorzubereiten, die Inkarnation des Christus. Also um das geht es letztlich. Das ist der Sinn, also dass hier Vorbedingungen geschaffen werden dafür, für die Inkarnation des Christus. Also gerade die Architektur, das haben wir, glaube ich, schon in den letzten Vortrag ein bisschen anklingen lassen, hat ja immer auch was mit dem physischen Leib zu tun. Es ist eigentlich sozusagen der in die Welt hinausgestellte physische Leib des Menschen, also nicht nur eine Behausung einfach. Das ist es auch, klarerweise, natürlich, also es hat einen nützlichen Nebeneffekt, aber alle Bauten haben auch eben eine gewisse Rückwirkung auf die Entwicklung des physischen Leibes und es ist auch nicht egal, in welcher Architektur wir leben, aber noch bedeutsamer ist sogar, dass also gewisse Bauwerke überhaupt gebaut werden, selbst wenn kein Mensch jetzt dort drinnen wohnen würde oder nur wenige es sehen würden, einfach, dass dieses Prinzip in die Welt hineingestellt wird, gibt die Möglichkeit, dass also bestimmte Kräfte in die Erdentwicklung hineingeleitet werden, die sonst nicht hineingeleitet werden können, weil eben das, was die Elohim, die Exousiai unmittelbar hineingeleitet haben in die Natur, das ist im Grunde vorbei. Da kommt nichts Neues mehr. Und das heißt, die Leiblichkeit, die durch die Elohim vorbereitet ist und die dann durchgegangen ist, aber auch, wie wir dann im nächsten Semester uns beschäftigen werden, mit der Versuchungsgeschichte und so weiter, wo jetzt aber auch hineinwirken die Widersacherkräfte, also zunächst einmal die luziferische Verführung und dann in der Folge die arimanischen Kräfte, die hineinwirken, die eine Veränderung natürlich dieser Grundform bringen, dieser physischen Grundform des Menschen, die das alles miteinander hätte nicht die Möglichkeit gegeben, dass sich der Christus auf Erden verkörpern hätte können. Und das heißt aber für uns Menschen überhaupt insgesamt, es hätte in die Menschheit nicht dieser Impuls hereinkommen können, dass der Mensch zu einem solch freien Ich kommen kann, wie es jetzt durch das Erdenleben des Christus überhaupt erst möglich geworden ist. Also er hat sozusagen den Weg gebahnt dafür. Also das heißt, es ist etwas, was uns ganz individuell, ganz persönlich angeht, diese Geschichte. Und man sieht auch immer sehr stark den Zusammenhang also zwischen Ich und physischem Leib. Das ist also gerade bei der Art, wie das menschliche Ich gebaut ist, ist da gerade ein sehr, sehr starker Zusammenhang. Und zunächst einmal ist die Ich-Entwicklung ganz stark verbunden mit der Entwicklung des physischen Leibes. Das hängt sehr stark zusammen. Und gerade mit der Entwicklung des physischen Leibes insofern bis in das feste Erdelement hinein eingreift, sozusagen bis aus dem festen Erdelement gebaut ist. Ich meine nur im Grunde zu einem geringen Grad, weil wir bestehen aus, weiß nicht, 75% oder so aus Wasser im Grunde. Also wir sind hauptsächlich in Wahrheit Flüssigkeitsmensch und nur ein geringerer Teil ist wirklich feste mineralische Substanz. Und die ist aber das, was das eigentliche Erdenwesen ausmacht. Also das Flüssige, das ist noch im Grunde das alte Mondenhafte, also das bezieht sich noch auf die alte planetarische Entwicklung, die unserer Erdenschöpfung vorangegangen ist. Also auf diesen alten Mond im Grunde bezieht sich das noch. Und das sind alles Dinge, die aber jetzt in einer Form umgewandelt werden müssen, dass sie fähig werden, dann auch das Ganze ins feste Erdelement hineinzubringen. Also im Grunde durch die Ich-Kraft bis hinein ins feste Erdelement letztlich zu wirken. Der Christus war der Erste, dem das gelungen ist. Also das heißt, mit vollem Ich-Bewusstsein bis in die feste Materie im Grunde einzudringen. Das ist das Geheimnis auch der Inkarnation des Christus. So weit sind wir alle mitsammen im Grunde gar noch nicht inkarniert als dieser Christus. Das war also sozusagen die tiefste, festeste Inkarnation, die überhaupt denkbar ist. Wir werden zu der auch irgendwann einmal kommen, und das wird der Zeitpunkt sein, wo es zugleich unsere letzte irdische Inkarnation ist. Weil wenn wir das geschafft haben mit unserem Ich-Bewusstsein, mit unserem wachen Ich-Bewusstsein wirklich bis in die Tiefen des festen Erdelements aufzuwachen, dann haben wir alles das der Erdentwicklung entnommen, was man der Erdentwicklung überhaupt entnehmen kann. Und dann erübrigt sich also jede weitere Inkarnation. Weil dann ist unsere Aufgabe hier erfüllt, dann haben wir hier das gelernt, was wir hier lernen können. Aber bis dahin brauchen wir also diese Inkarnation bis ins feste Erdelement hinein. Und mit jeder irdischen Inkarnation, die wir durchmachen, kommt immer mehr die Herausforderung, uns gerade mit diesem Festen in uns, mit dem Knochensystem zum Beispiel, also mit dem Kalk in unseren Knochen und mit diesen Dingen uns auseinanderzusetzen. Das sind natürlich dann auch gerade die Kräfte in unserem Organismus, die stark mit dem Alemannischen zusammenhängen. Das sind ja gerade die verhärtenden, verkalkenden Kräfte sozusagen, also mit denen sich auseinanderzusetzen. Zu schauen, wie aber da auch wieder andererseits begierdenhaftes Luziferisches hineinwirkt, ist auch interessant. Das wir haben vor Jahren, glaube ich, schon mal sehr interessant gesprochen, über, was Steiner sagt, über den Kreislauf des Kalks, also im Jahreskreislauf betrachtet, und wie so im Frühjahr der Kalk sehr lebendig zu werden beginnt und so weiter. Da kommt was sehr, sehr Begierdenhaftes eigentlich hinein. Also der macht auch verschiedene Metamorphosen durch. Aber das ist etwas, wo wir langsam mit der Zeit im Laufe sicher noch einiger Inkarnationen, die vor uns liegen, bewusster eintauchen müssen. Also damit hat das Christusprinzip auch zu tun, eben dass er uns in diesem Sinne vorangegangen ist, dort einzutauchen. In der Bibel wird das im Evangelium eben symbolisch auch dadurch ausgedrückt, dieses Eindringen bis ins feste Erdelement, bis ins Knochensystem hinein, dass ihm eben kein Bein gebrochen werden soll. Das wird ja so erwähnt, so wichtig. Also und das wird schon vorher prophezeit und so weiter, weil sonst war es üblich, dass man also den Gekreuzigten also die Beine zerschlägt, und das sollte eben beim Christus nicht geschehen. Und das ist einfach jetzt nur ein symbolisches, ein imaginatives Bild in Wahrheit dafür. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten. Aber es ist ein Bild dafür, dass also ganz wichtig ist, dieses Durchdringen, dieses volle Durchdringen bis ins Knochensystem hinein, bis in die Tiefen des Knochensystems hinein, und zwar wirklich in das Mineralische des Knochensystems. Weil die Knochen sind ja auch eine sehr interessante Sache, weil innen, also wo das Knochenmark ist, da ist es, wo die Bildungsstätte des Blutes und so weiter ist, der Blutkörperchen ist, da ist es ja sehr lebendig. Also Knochen sind ja nicht, man kann nicht sagen, Knochen ist nur was Totes, also ganz und gar nicht. Also in einer gewissen Weise sind zum Beispiel die Nerven was viel Toteres als das Knochensystem. Ihr wisst, ihr erkennt auch, wenn man Knochenbruch hat oder was, eigentlich verheilt sowas relativ gut. Innerhalb relativ kurzer Zeit, also weiß nicht, in ein paar Wochen spätestens ist so ein Bruch im Grunde gut verheilt. Und also der Knochen so als Ganzes ist eigentlich ein relativ lebendiges Ding, aber es ist das, wo also ganz stark aber mineralische Substanz eingeschlossen ist. Und die ist ganz tot. Die ist ganz tot. Und mit dem Bewusstsein dort einzutauchen, das ist im Grunde die Vorbedingung, die unserem Ich die Möglichkeit zur Freiheit gibt, zu dieser Freiheit, die der Mensch hat, die eben die Hierarchien über dem Menschen in dieser Art nicht haben, weil keiner von denen ist eben bis in die dichteste Erdenmaterie eingedrungen. Keiner, bis auf den Christus, der aber eben als aus der Trinität kommend über diesen Hierarchien steht. Und also die Freiheit hängt zusammen mit dem sich auch verbinden können, mit Bewusstsein eintauchen in das absolut Toteste, was es geben kann. Das ist eben das feste Erdelement. Also sich mit dem verbinden zu können, dadurch einzutauchen in etwas, was im Grunde völlig entgeistigt ist. Das ist nämlich der Kern der Sache. Also das feste Erdelement, also dort, wo es wirklich ganz fest wird, dass es dort wirklich völlig entgeistigt ist. Das heißt, da ist der geringste schöpferische Funke draußen. Das ist eine reine Schlacke. Aber nur dort ist der Ort für die Freiheit. Nur dort. Und das ist eben die spezielle Aufgabe der Erdenentwicklung. Einen solchen Ort überhaupt zu schaffen. Einen solchen Ort zu schaffen, wo es also, wie soll ich sagen, Bereiche gibt, die völlig entgeistigt sind. Die nur darauf warten, dass der Mensch die Kraft findet, dort einzudringen. Dort einzudringen. Und insofern wir die Freiheit entwickeln, ist immer so ein kleines Eindringen in so einen Bereich drinnen, indem wir wirklich zum Beispiel aus der Freiheit heraus einen Entschluss fassen, wenn wir etwa, weiß ich nicht, so eine Willensübung machen, wie wir es mit den Nebenübungen besprochen haben, da im Vortrag im Brunn draußen. Steiner gibt ja diese sogenannten 6 Nebenübungen und da ist die zweite Übung ist die Willensübung, also dass man aus freiem Entschluss irgendeine völlig banale Handlung sich vornimmt, regelmäßig zu tun. Die also nicht gefordert ist durch den äußeren Tagesablauf, die völlig sinnlos ist im Grunde, die möglichst langweilig und fad ist und so weiter, aber die man völlig aus freiem Entschluss tut. Es geht also nicht um den Willen daran zu üben, zu sagen, jeden Tag zum Mittag greife ich mir aufs Ohrlapperl aus. Das macht sicher nicht wirklich viel Sinn sonst, aber es macht einen Sinn als Willensübung. Wenn einem das gelingt, das konsequent durchzuführen, dann schult man den Willen, aber indem man diese freie Willenskraft entwickelt, ist zugleich eben drinnen ein gewisses anfängliches Eindringen wirklich bis in das dichteste Erdelement drinnen. Ohne dem geht es nicht. Solange wir das nicht schaffen, schaffen wir das in Wahrheit nicht, das aus freiem Entschluss wirklich zu tun. Also wir müssen uns bewusst sein, jeder wirklich freie Entschluss hängt damit zusammen, dass wir wirklich bis in das absolut Toteste, bis in das Geistfreieste hineintauchen. Also jedes Mal tun wir das. Und der Sinn des Tempelbaus, des salomonischen Tempelbaus, besteht jetzt darin, sozusagen das vorzubereiten. In der vorchristlichen Zeit gibt es das noch nicht. Daher ist also diese Art von Freiheit auch in der vorchristlichen Zeit noch nicht möglich. Beginnt also erst seit dem Erdenleben des Christus. Aber es muss vorbereitet werden. Also das heißt, die Elohim selber können es nicht mehr tun, es muss durch Menschen vorbereitet werden. Das ist ganz wichtig. Also genau diesen entscheidenden Schritt, das bis in diesen festen Bereich hineinzutragen, das können in letzter Konsequenz weder die Elohim und schon gar nicht die Widersachermächte, die stehen dem eher noch entgegen, aber man muss sich also in der Auseinandersetzung mit diesen Kräften natürlich auch bewähren. Also das heißt, wenn wir gerade in das Feste eintauchen, kommen sehr stark also immer wieder mit den Widersacherkräften in Berührung, gerade ist ja dort was mit dem Kalk also zu tun hat, wie vorhin das auch erwähnt habe, mit dem eigentlich sehr triebhaft werden des Kalkigen in der Frühjahrszeit zum Beispiel. Also im Körper, ja, in der Natur draußen und im Körper auch. Und da kommt man auch mit den luziferischen Kräften sehr stark in Berührung. Also dieses Umgehen mit dem Kalk in uns und zugleich beeinflusst dann natürlich auch durch den Kalk in der Natur draußen. Das hat also eine gewisse Wechselwirkung. Also daher ist es jetzt wieder auch was anderes, in welcher geologischen Struktur man lebt. Lebt man mehr in einem kalkreichen Gebiet oder mehr auf Urgestein oder solche Dinge, oder ist es mehr ein Lehmboden und dergleichen. Also das hat alles andere Eigenschaften. Und also diese Auseinandersetzung mit den Widersacherkräften, trotzdem einerseits dieses Urbild natürlich mitzunehmen, dass die Elohim gegeben haben, aber es so hineinzutragen, dass es bis ins Festeste hinein, dass wirklich darin die Freiheit möglich ist. Das können die Elohim erst sehr von außen. Sie sind zwar schon Geister der Form, das heißt, sie arbeiten mit dem festen Erdelement. Also sie sind überhaupt die Ursache dafür, dass es hervorgekommen ist. Das ist also eine Tat der Elohim letztlich. Und namentlich der Elohim, also in dem Moment, wo sie dann zu diesem gemeinsamen Jahwe-Bewusstsein zusammenwachsen, daher ist also Jahwe insbesondere, die Jahwe-Kraft insbesondere mit dem festen Erdelement verbunden, aber es ist etwas, was dieses mehr oder minder von außen formt und nicht eindringt. Also das ist gerade das Charakteristische, dass sich die Elohim dem gegenüberstellen, es aber nicht durchdringen. Also das fängt schon mit dem ersten Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, also wo diese Trennung von Himmel und Erde stattfindet, schon da wird eben ja begonnen damit, dass so ein geistfreier Bereich entsteht, in dem die Elohim selber nicht wirken. Und dieser sozusagen geistfreie Bereich, wenn man so will, der verdichtet sich im Laufe dieser Schöpfungstage immer mehr wirklich bis zu dem festen Erdelement. Das kommt dann, es deutet sich ja schon an am zweiten Schöpfungstag und so weiter, aber es wird dann immer stärker, also am zweiten Schöpfungstag, wo von der Feste die Rede ist, wobei das noch sehr, sehr vage Andeutungen erst dessen sind, weil wir haben davon gesprochen in den Vorträgen, wo wir uns mit dem zweiten Schöpfungstag beschäftigt haben, wie dadurch eigentlich im Grunde erst die Planetensphären gebildet werden. Aber das sind die Strukturkräfte, die dann bis letztlich in das feste Element hineingetragen werden. Also über diese Stufenleiter hinein. Und so sehr, bis dann wirklich namentlich der physische Leib des Menschen, insbesondere zum Beispiel auch das Gehirn, also zu einem absoluten Abbild des ganzen Kosmos geschaffen wird, namentlich auch bis zur Sternenwelt hinauf. Das alles muss hineingearbeitet werden. Da. Ja.
Zum Kalk und Gehirn,
ja,
ist mir jetzt noch eingefallen. Ja. Man spricht da gemeinhin von der Verkalkung.
Ja.
Also auf der einen Seite ist es das Lebendigste.
Ja, richtig.
Und auf der anderen Seite, wenn es in einem falschen Teil des Körpers ist.
Ja, richtig. Also das heißt dann nämlich, wenn es nicht gelingt, dass durch den Geist, also das heißt durch das eigene Ich, formend einzugreifen. Ich meine, der Punkt an der Sache ist der, dass da uns etwas gegeben wird, was letztlich nur wir bearbeiten können. Und von uns hängt es ab, ob wir es bearbeiten oder nicht. Wenn wir zu wenig Ich-Kraft hineinbringen können, dann wird es eben selbstständig und zeigt sich in seiner ursprünglichen Natur, nämlich etwas ganz Totes zu sein oder die Tendenz zu haben, etwas ganz Totes zu werden. Also das heißt zum Beispiel, das Kalkmäßige stirbt dann genau hinein und fängt dann im Grunde auszukristallisieren da oben. Und in leiser Form ist das mit ein wesentlicher Prozess, durch das unser Ich das Gehirn ergreifen kann, aber dazu muss es diese Kräfte handhaben können. Wenn sie die selbstständig machen und sozusagen nur so fortrollen, ohne dass das Ich eingreift, dann beginnt es bildlich gesprochen auszukristallisieren da oben. Es darf eigentlich nur immer den Ansatz dazu haben und es muss in dem Moment aber schon vom Ich ergriffen werden, und das gibt jetzt dem ganzen Kalkprozess, nennen wir es lieber Kalkprozess, eben eine bestimmte Form, und zwar eine, die wir eben ganz individuell aufprägen, die wir ganz individuell hineinbringen. Das geschieht natürlich zunächst noch ganz unbewusst. Genau das wird aber ein Prozess werden, der immer bewusster werden wird. Das dauert natürlich noch. Das dauert natürlich noch. Aber unser Bewusstsein ist heute einfach noch viel zu klein, diese Fülle, die damit verbunden ist, erleben zu können. Da, dieses Eintauchen bis ins feste Erdelement, überhaupt dieses Eintauchen ins materielle Element überhaupt schon, das mitzuerleben, das ist ja überflutet eigentlich unser Bewusstsein, und das wird die unendlichen Schmerz heute erzeugen, weil Schmerz entsteht im Grunde dadurch, dass also die Grenzen des Bewusstseins gewaltsam gesprengt werden. Das heißt, das Bewusstsein wird überflutet mit Inhalten, die es nicht mehr bewältigen kann. Unser Bewusstsein halt jetzt. Ich meine, das Bewusstsein des Christus ist natürlich ein ganz anderes. Weil man muss denken, als der im Grunde tätige Weltenschöpfer war von Haus aus, ist er von Haus aus ein Wesen, das im Grunde, so unglaublich das klingen mag, die ganze Weltentwicklung im Bewusstsein trägt. Das heißt, die ganze Weltentwicklung bewusst überschaut, so wie wir halt unsere kleinen Tagesaufgaben überschauen. Und davon auch nur die Außenseite im Grunde. Das Christusbewusstsein ist so mächtig, so groß, dass es im Grunde also die ganze Weltentwicklung bewusst miterlebt. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das ist also so eine Fülle, die unglaublich ist. Aber wir sind dazu berufen, bis zu einem gewissen Grad eben auch in diese Richtung zu gehen und eben insofern zu folgen, als dieses Bewusstsein auch bis ins feste Erdelement eindringen kann. Also sowas gab es in der ganzen Weltentwicklung, in den planetarischen Weltentwicklungsstufen vorher noch nie. Weil es natürlich klar, weil es auch das feste Erdelement noch nicht gab. Und nur die, wenn man zum Beispiel nimmt, wenn auf dem alten Mond das Wasserelement, also das Fließende, man darf sich nicht unser heutiges Wasser direkt vorstellen, aber wo doch zumindest dieses Fließende drinnen ist, dann war da niemals also dieser Zustand so krass, dass dieses Wasser zu einem bestimmten Zeitpunkt je völlig geistentleert gewesen wäre. Es war immer also Geistigkeit, das heißt etwas wirklich Schöpferisches darinnen tätig. Immer. Mal mehr, mal weniger, aber es war nie ganz leer. Unser festes Erdelement ist das erste Mal in dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette überall, dass damit ein völlig geistloser Bezirk entsteht.
Ist es dann das Tote, wo man eintaucht, das absolut Tote, ist das dann Nirvana?
Naja, ja, es sagen wir so, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Es ist, man könnte sagen, das irdische Spiegelbild des Nirvana. Das heißt, es ist als Substanz genau das Spiegelbild des Nirvana.
Die Leere.
Die Leere, ja. Es ist eigentlich die absolute Leere. In gewisser Weise, aber eben jetzt wirklich als irdisches Spiegelbild. Weil insofern es als festes Erdelement hier da ist, bricht eben von selber Schöpferisches nicht heraus, während das Nirvana eigentlich die Quelle von all dem Schöpferischen ist. Also es ist sozusagen das Spiegelbild in dem Sinn, dass es im Grunde wirklich absolutes Nichts ist, aber es ist in anderer Weise nichts als das Nirvana im Großen genommen, weil das ja in Wahrheit die Quelle des Schöpferischen ist. Und das feste Erdelement, das Tote sozusagen, ist, kann das selber nicht hervorbringen, aber es bietet, wie soll ich sagen, den Raum, den Platz, dass ein geistiges Wesen, das jetzt eine entsprechende Schöpferkraft aus dem Nirvana heraus entwickeln kann, dass es dort ganz frei schöpferisch tätig werden kann. Und ganz frei schöpferisch tätig werden kann, heißt bis zu einem gewissen Grad unbelastet durch die vorangegangene Entwicklung. Das heißt, wir können zwar jetzt die ganze vorangegangene Entwicklung, insofern sie das Wärmeelement, das Luftelement, das Wasserelement betrifft, nicht ungeschehen machen. Insofern, da wirkt alte Geistigkeit drinnen und die wirkt auch fort. Aber im festen Erdelement haben wir die Chance, etwas wirklich völlig Neues hineinzubringen, das nicht durch das alte Weltenkarma belastet ist. Also gerade da, gerade ins Festeste können wir das hineinbringen. Während, also in allen anderen Elementen, wenn man es jetzt also mit den vier Elementen beschreiben will, dort steckt natürlich die ganze Vergangenheit drinnen, also karmisch gesehen. Also die Welt, das Weltenkarma steckt dort drinnen. Und das heißt, wenn wir jetzt als Menschen auf Erden schöpferisch tätig sind, so müssen wir auch immer, was wir auch gestalten, eben einen gewissen Kompromiss immer eingehen, dass wir einerseits, insofern wir mit dem Wärmeelement, dem Luftelement, dem Wasserelement zu tun haben, zur Kenntnis nehmen müssen, da kommen alte Kräfte mit hinüber und die kann ich zwar beeinflussen und ich kann sie auch verändern, aber ich muss sie als solche einmal als Tatsache zur Kenntnis nehmen. Bis in unseren Organismus hinein. Also was weiß ich, dass die Zellen so und so aufgebaut sind und dass da diese und jene Substanzen drinnen sich bewegen, das sind alles Früchte der Vergangenheit. Und ich kann nicht sagen, nein, interessiert mich nicht, solche Zellen will ich jetzt nicht haben, ich will mich völlig ummodeln und ganz andere Zellen erfinden. Das wird so einfach nicht gehen. Also wir müssen das Vergangene zur Kenntnis nehmen können, ist höchstens langsam beginnen umzuformen. Und das, was wir aber neu hineinbringen können, das liegt im festen Erdelement. Also in all den festen Einschlüssen, dort ist die Chance, was Neues hineinzubringen. Der erste Moment, wo wir es eben tun können, ist wirklich, indem wir, erstens einmal Ackerbau betreiben, damit hat es angefangen. Also wo die ganze Kultur begonnen hat mit der Agrikultur. Da ist das Wesentliche daran, nämlich die Auseinandersetzung mit dem festen Erdelement, was dahinter steckt irgendwo. Natürlich muss ich dann den Acker bewässern und alles Mögliche, sonst wird nichts. Das heißt, ohne den Vergangenen, wenn man jetzt so will, geht es auch nicht. Und ich muss am Anfang natürlich auch Pflanzen dort kultivieren, die aus der Vergangenheit kommen. Gerade indem ich mich mit den festen Bestandteilen des Ackerbodens auseinandersetze, in Wahrheit, dadurch bringe ich was Neues hinein. Dadurch schaffe ich es zum Beispiel dann langsam, die Kulturpflanzen zu erzeugen. Das heißt also, Züchtungen so zu machen, dass sie Ausdruck dessen sind, was wirklich der Mensch hineinlegt. Das sind zuerst also nur kleine Veränderungen natürlich. Es ist, also man muss sich vorstellen, da kommt eine Entwicklungslinie und wir fangen jetzt an, so ein bisschen dran zu stoßen und ein bisschen in eine andere Bahn hineinzulenken. Was anderes können wir nicht. Aber dass wir das überhaupt können, das verdanken wir dem, dass wir bis ins feste Erdelement hinein arbeiten können. Unbewusst zunächst. Und der Entwicklungsgang, er geht in die Richtung hin, dass das eben bewusster wird. Darum ist ja das Interessante, fällt mir jetzt ein, etwa bei unserem Thornton Wilder da in der Sprachgestaltung, machen wir so ein schönes Stück, ein kleines Nascuntur-Poete. Da geht es um die Geburt eines Poeten, und zwar was sich vorher noch in der geistigen Welt abspielt, also welche Gaben er mitbekommt, und da kriegt er welche, die sehr, sehr angenehm und andere, die eher ein bisschen bitter sind. Das ist also gerade die dann besonders wichtig sind natürlich fürs Erdenleben, also wo man Widerstände überwinden muss, Schwierigkeiten überwinden muss. Aber da kriegt er dann so eine Kette umgehängt mit verschiedenen Gaben, und da ist eine dabei, das ist vom Kristall. Und das hat mit seinem Ich zu tun. Und der Herr der Kristall ist immer festes Erdelement. Das hat immer mit dem Ich zu tun. Also daher die Bedeutung der Edelsteine und so weiter,
das
der
ist
verschiedenen.
Dein allein.
Das ist dein allein, ganz genau. Das ist dein allein. Also jeder Kristall ist im Grunde ein Bild dafür, für den Raum, in dem das Ich wirklich einziehen und sich frei entfalten kann. Also im Grunde dort hineinzugehen.
Darf ich noch eine
Frage, ja,
stellen? Wenn ich bewusst in einem Wald bin,
ja,
und ich weiß, ich bin jetzt allein und es ist
dunkel,
ja, bekomme ich Angst.
Ja.
Ja. Wenn ich bewusst in der Leere bin, stelle ich mir auch vor, dass auf dem jetzigen Stand unserer Entwicklung, dass wir Angst bekommen.
Ja, 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 absolut. 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 Natürlich. Also, einmal, es ist ja weniger jetzt die Gefahr, die von außen kommt. Ich meine, das ist nicht das, was wir jetzt projizieren, dass wir denken, was kommt da für ein wildes Viech oder welcher Räuber kommt oder sonst was. Aber eigentlich sind es ja die, wie soll man mal sagen, die Dämonen in uns, die dann wach werden. Solange wir nämlich eine reiche, sinnliche Außenwelt sehen, überdeckt das. Überdeckt das sehr stark, also diese Kräfte, diese teilweise halt auch unguteren Kräfte, die in uns sind. In dem Moment, wo ich das Sinnliche ausschalte, ist das Erste, was herauskommt, ich merke also im Grunde diese ganzen luziferischen und arimanischen Kräfte, die in mir sind. Das ist einmal nichts anderes als die Kräfte, die in mir sind. Ist ja auch kein Zufall im Übrigen im Mysteriendrama, dass der Johannes Thomasius gerade also im Wald dort oder in der Natur draußen dem Doppelgänger begegnet. Und das ist sicher eine Zeit, wo es nicht mehr taghell ist. Also wo es in die Finsternis hineingeht. Da kommen solche Begegnungen leicht hervor. Oder wie es der Konrad Ferdinand Meyer da in dem schönen Wintergedicht Begegnung schreibt. Da beschreibt er es also. Mich führte durch den Tannenwald ein stiller Pfad, ein tiefer Schneider und so weiter. Da, ohne dass ein Huf gehallt, erblickte ich plötzlich einen Reiter. Nicht zugewandt, nicht abgewandt kam er, den Mantel umgeschlagen. Mich deucht, dass ich ihn gekannt in alten, längst verschollenen Tagen. Ja, und so weiter. Also er kommt dann nachher darauf, doch keinen Namen habe ich dann als meinen eigenen gefunden, als Ross und Reiter schon im Tann und hinterm Schneegeflock verschwunden. Im Grund hat er seinen Doppelgänger gesehen. Also nichts anderes. Kommt ja in der Dichtung häufig vor, diese Doppelgängerschilderungen. Es ist auch kein Zufall wieder, dass das im Wald und so weiter passiert. Da passiert das sehr gerne. Also, es kann natürlich einmal im Studierzimmer auch passieren, aber es ist eher selten. Es ist eher dort, wo man also so in so einer Unsichere, wo man sich ein bisschen verängstigt fühlt, wo man sich verloren fühlt zumindest. Also da kommt es eher hervor, wo man nicht so ganz die Sicherheit hat. Und wenn man mitten in der Nacht im Wald geht, verliert man die leicht. Also viele zum Beispiel denken, es ist unheimlich oder was.
Könnte das auch der Grund sein, warum viele Menschen nicht gern allein sind und ständig jenen
Modell? Ja, natürlich. Na bitte, unsere ganze heutige Kultur baut auf dem auf. In Wahrheit ist es doch so, dass wir seit gut einem Jahrhundert an der Schwelle dessen leben, dass ein neues geistiges Erleben, eine neue, sagen wir unter Anführungszeichen einmal, Hellsichtigkeit natürlicherweise wieder kommt. Also das finstere Zeitalter ist vorbei. Und namentlich in Amerika drüben ist es am deutlichsten schon zu bemerken, dass da immer wieder Menschen da sind, die irgendwelche Erlebnisse haben. Nicht wissen dann, was damit anfangen sollen. Sie sind da und dann rennen sie jetzt einen Psychiater oder sonst was oder reden nicht darüber, weil man sonst denkt, sie sind verrückt oder was. Aber es kommt ganz von selber. Und das bedeutet aber namentlich auch natürlich zur Kenntnis zu nehmen, diese, naja, sage ich mal, finsteren oder widerstrebenden Kräfte, die namentlich in uns sind. Also, weil der erste Schritt muss ja mal sein, dass wir uns selber kennenlernen. Weil bevor wir das nicht unterscheiden lernen von dem, was dann wirklich weitere geistige Außenwelt ist, vorher hat das Ganze ja keinen Sinn. Also sonst sehen wir das immer nur durch den Schleier unserer Widersacherkräfte, die in uns sind, und unserer egoistischen Kräfte, die in uns sind. Also diesen Schleier müssen wir mal erst wegräumen, und das geht aber nur dadurch, dass wir ihn einmal kennenlernen und ihn wirklich bildhaft, zum Beispiel als Doppelgänger oder in diesen Sachen oder dann eben als Hüter der Schwelle erkennen zu lernen. Der Hüter der Schwelle hat ja eine Verwandtschaft mit diesem Doppelgängererlebnis. Der Hüter der Schwelle, der kleine Hüter der Schwelle, dem wir begegnen, wenn wir wirklich bewusst hinübergehen wollen in die geistige Welt, der ist ja auch gestaltet eigentlich aus den niederen Kräften, die noch in uns sind und die überwunden werden müssen und die wir und dann an dieser Figur können wir eigentlich sozusagen immer ablesen, wie weit sind wir eigentlich. Also die wir müssen eigentlich arbeiten daran, aus dem eine edle Gestalt zu machen, aus diesem Bild. Im Grunde brauchen wir nichts anderes machen. Also insofern uns das gelingt, schreiten wir geistig voran. Aber das ist wahrlich kein angenehmes Erlebnis. Das ist wahrlich kein angenehmes Erlebnis. Also das Doppelgängererlebnis ist sozusagen spontan auftretendes Bild, das mit dem Hüter auch zusammenhängt in Wahrheit. Also der Hüter der Schwelle sagt man dann, wenn man im Grunde bewusst, ganz bewusst und systematisch dieser Figur gegenübertritt, dann erscheint sie als der Hüter der Schwelle. Und der Doppelgänger ist im Grunde, oder die Doppelgänger, weil es gibt durchaus verschiedene Varianten davon, weil wir halt verschiedenste negative Kräfte in uns haben und je nachdem können auch verschiedene Varianten davon erscheinen. Aber das ist jedenfalls ein höchst dramatisches Erlebnis. Ein wirklich furchteinflößendes Erlebnis. Ich meine, das kann eben zum Beispiel, wenn man im Wald so geht, im Finstern, kann das ausgelöst werden oder zumindest kann man es ahnen. Zumindest kann man es ahnen und das reicht einem schon. Nur schnell weg und wenigstens Taschenlampe an. Dabei ist das was Herrliches, mitten in der stockdunklen Nacht durch den Wald gehen, ist was Herrliches. Ich liebe das. Ab und zu mache ich das. Kann man selbst im Wiener Wald oben tun.
Wenn du keine Angst hast?
Nein. So man muss sich, ja. Nein, aber man darf nur keine Angst vor sich selber haben, oder was? Dann geht es wunderbar. Dann geht es wunderbar. Ich weiß, es ist gewöhnungsbedürftig, ich mache es auch nicht oft. Also, aber ab und zu tue ich das gern. Einfach, und früher habe ich das gern gemacht. Einfach einmal rauffahren irgendwo und ein bisschen. Man muss ja gar nicht stundenlang jetzt marschieren. Also, aber gut ist es insbesondere, also oder schön ist es insbesondere, wenn es ganz wirklich stockfinster ist. Erstens merkt man, dass man sehr sicher gehen kann. Man denkt sich, wenn ich da quer durch den Wald gehe, da stelle ich mich dann nicht über 100.000 Wurzeln oder so. Es geht überraschend gut. Und man hat ein totales Gespür auch für Äste oder was die im Weg sind, wenn man wirklich quer durchgeht. Also gar nicht so auf dem Weg, sondern quer durch. Es geht. Es geht. Man muss nicht probieren, es geht. Aber jedenfalls, also diese Begegnung mit den Widersacherkräften, die in uns wirksam sind, die ist nichts Schönes, die ist niederschmetternd. Die ist wirklich absolut niederschmetternd und ich sage auch ganz bewusst, es ist dramatischer wahrscheinlich, als sich viele Anthroposophen das vorstellen. Das ist ja der Grund, warum ich immer bei unserer Aufführung jetzt vom zweiten Drama habe ich ja ganz bewusst den Doppelgänger recht plakativ, dramatisch gestaltet, was bei manchen gar nicht gut ankommt. Wirklich gar nicht gut ankommt, was sie sich irgendwie so sehr beunruhigt fühlen. Und genau auf das kommt es mir an, weil ich habe schon den Eindruck, bei vielen ist so, also da lesen sie sich ja mal begegnet an dem Doppelgänger, also gut, das ist halt eine Stufe auf dem Entwicklungsweg und dann habe ich das abgehakt und dann bin ich halt dort vorbei und dann bin ich in der geistigen Welt und das geht halt, weil natürlich braucht man innere Ruhe und Gleichmaß bei der geistigen Entwicklung, also das heißt, ich gehe an dem Doppelgänger, schaue mir an, sage, aha, ja, du schaust noch nicht ganz schön aus, ich werde an dir arbeiten und jetzt gehe ich aber weiter. Aber so locker, auf gut Deutsch, spielt sich das nicht ab. Das ist wirklich dramatisch und bringt einen also nicht nur an den Rand, sondern im Grunde mitten hinein in eine Lebenskrise, die man erst bewältigen muss. Ich meine, man kann sie bewältigen, natürlich, wenn das Ich sich nicht nicht unterkriegen lässt, kann man es bewältigen. Aber man muss sich schon klar sein, dass wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, dass das also wirklich in dramatische Situationen führt. Oder auch etwa, was so ein kleiner Nebensatz irgendwo drin ist, im zweiten Drama, was der Jude Simon da bei der Szene, wo er bei dem obersten Tempelherrn, da bei dem obersten, also beim
Großmeister,
danke, beim Großmeister ist. Da wird irgendwo kurz angesprochen, also dass die äußeren Kämpfe ein Bild der inneren Kämpfe sind. Und das heißt also zum Beispiel, alles, was an äußeren Krisen, Kriegen oder sowas in der Welt stattfindet, ist im Grunde ein Spiegel der Kämpfe, die aber unbewusst bei uns im Inneren sich abspielen. Und das ist auch die wahre Ursache, dass diese Kämpfe im Inneren stattfinden und dadurch entstehen dann diese äußeren Erscheinungen. Und wir können daran etwas lernen, indem wir dann wirklich, weiß ich nicht, in einen Krieg uns blutig die Köpfe anrennen, ist das natürlich keine sehr schöne Sache, aber im Grunde gibt es uns eine Möglichkeit, mit diesen Kräften zu ringen. Es ist halt ein denkbar schlechte und gar nicht so effektive Art damit zu erringen, und es in der Vergangenheit war es aber nicht anders möglich, weil das Ich noch zu schwach war, aber jetzt, also spätestens seit Ende des Kali Yuga, ist die Zeit reif dafür, oder es sollte zumindest jetzt immer mehr auf den Weg gehen, dass wirklich wir uns im inneren Kampf selber diesen Kräften stellen. Das wäre das Einzige, was bewirken könnte, dass die äußeren Kriege oder wie immer wir es nennen wollen, egal ob es jetzt mit Waffen oder ob es Wirtschaftskriege sozusagen sind oder ob es Cyberwar ist, ich weiß nicht, im Internet oder was, nicht, weil die heutigen Kriege werden ja vor allem durch die Informationstechnologien war halt schon entschieden. Das ist das Entscheidende heute. Das heißt, dort werden sie gewonnen. Aber die Folgen sind trotzdem blutig dann auf der Außenseite, aber im Hintergrund. Aber es ist egal. Die einzige Chance, das einzudämmen, ist, den inneren Kampf aufzunehmen. Je mehr Menschen das tun, umso mehr werden die äußeren Kämpfe weniger werden. Nur. Der Haken an der Sache ist, in der inneren Auseinandersetzung wird einem deswegen nichts erspart. Man darf jetzt nicht glauben, also das ist sozusagen weniger dramatisch, als wirklich in so einer, weiß nicht, in einer Kriegssituation drinnen zu stehen. Also man muss sich vorstellen, weiß ich nicht, wie es im Zweiten Weltkrieg oder was war, diese ganzen Sorgen, Schützengraben vor in Russland oder was, irgendwo dort da drinnen liegen, Stalingrad zum Beispiel, wie auch immer, also in so einer Situation drinnen zu sein, ist doch eine wirkliche Grenzerfahrung, ist klar. Also niemand von uns war in der Situation, aber man kann sich vorstellen, dass das was also ganz Extremes war. Im Inneren, in der inneren Auseinandersetzung wird es letztlich irgendwann einmal noch extremer. Das heißt also, die Dramatik, die erlebt wird, wird noch stärker.
Und aber geht
er. Ja. Und das ist aber auch klar, dass das die Menschen zunächst einmal scheuen, weil das heißt, jetzt gehe ich freiwillig in sowas hinein, weil im Grunde heißt den geistigen Entwicklungsweg beginnen, heißt freiwillig mich in so eine Situation zu begeben. Nicht zu warten, bis das Schicksal mich in irgendeine Situation führt, sondern zu sagen, gut, ich treibe das jetzt selbst voran und geht dort hin. Was vielleicht, wenn es Schicksalsführung wäre, jetzt über einen längeren Zeitraum irgendwo dosierter aufgeteilt wäre, jetzt stürze ich mich mitten hinein. Sage, ich mache die Türen auf und stürme mitten hinein in das Ganze im Grunde. Natürlich, daher macht es ja nur einen Sinn mit einer entsprechenden Vorbereitung. Also sich kopfüber in sowas hineinzustürzen, unvorbereitet, vielleicht durch irgendwelche Drogen gar da etwa sowas das Tor aufreißen zu wollen und sich da hineinzustürzen, kann nur in einer Katastrophe enden. Weil ich dann nicht die Kräfte mitbringe, damit fertig zu werden. Also daher ist der ganze anthroposophische Schulungsweg zum Beispiel ein sehr langsamer, ein sehr Schritt für Schritt gehender. Und, also man kann eigentlich gar nicht auf diesem Weg wirklich in Gefahr kommen. Weil in dem Moment, wo es wirklich funktioniert, hat man bereits so viel mitgenommen, dass man gegen die Dinge, denen man dann begegnet, im inneren Erleben, gewappnet ist. Es geht gar nicht anders. Ansonsten kann man das jahrelang tun und kann die tiefst esoterischen Sachen bei Steiner lesen, und wenn man sie nicht durch eigene Arbeit ihnen wirklich zur Realität machen lässt, dann zieht das vorbei und es tut gar nichts. Dann habe ich halt ein bisschen was gelernt über Esoterik und weiß wahrscheinlich eh nicht genau, was es wirklich im Grunde bedeuten soll, und es tut nichts. Das ist das im Grunde Heilsame oder gibt dem Anthroposophischen also diese Trittsicherheit wirklich, also dass hier wirklich kaum eine Gefahr besteht. Ich meine, die andere Gefahr, die besteht, ist aber, dass man für vielleicht jahrzehntelang im Grund keinen Schritt weiterkommt, dass man es eben wirklich nur äußerlich intellektuell aufnimmt und diesen Kampf nicht aufnimmt, und der ist ganz, wirklich, wirklich höchst, höchst, höchst dramatisch. Und dessen muss man sich ganz bewusst sein. Steiner sagt es eh so oft, aber es wird offensichtlich nicht wirklich ernst genug genommen. Oder es ist einfach noch von zu wenigen erlebt worden, weil sonst gibt es das nicht. Sonst stellt man sich das viel zu harmlos vor. Und das führt mich aber jetzt zu was anderem. Das Interessante, wenn man heute Menschen begegnet, die so absolute Gegner, nicht nur der Anthroposophie, sondern des Geistigen überhaupt sind, die so sagen, nein, es kann nicht das Materielle geben und alles andere ist Unsinn, ist unlogisch und kann es nicht geben, und die, wo ich immer sage, die fangen zum Wedeln an, mit, wie wenn sie Fliegen verscheuchen wollten. Das sind meistens Menschen, die sehr nah dran sind, selber den Durchbruch zu schaffen, und die mit aller Gewalt die Tür noch zuhalten wollen, weil sie sehr stark schon spüren, was es bedeutet. Die sind in der Regel dann nämlich interessant, jetzt sage ich wieder was Böses, weiter als manche Anthroposophen. Obwohl es vielleicht jetzt äußerlich die absoluten Gegner der Anthroposophie sind und sagen, das ist so ein Unsinn und das kann nicht sein und überhaupt, war rassistisches Gedankengut und was ihnen alles einfällt. Das haben sie nur ja schlecht zu machen und Ding. Und dabei sind manche davon näher dran als die Anthroposophen, die es verteidigen, also manche. Weil es die nur im Kopf haben und eigentlich ganz gemütlich dozieren darüber, wie der Schulungsweg ist und was das bedeutet und was das Christusprinzip ist und so weiter. Vieles darüber wissen vielleicht auch, weil Steiner gesagt hat, aber vom eigenen Umsetzen, vom eigenen Erleben so meilenweit entfernt sind, dass nicht einmal ahnen, durch welche Auseinandersetzungen man dabei wirklich durchgehen muss, welche Prüfungen dabei zu bewältigen sind. Sie sind nicht kleiner als die schlimmsten Prüfungen, die man sich äußerlich vorstellen kann. Sie sind größer in Wahrheit. Nur, man braucht trotzdem keine Angst haben, weil gerade wenn man den anthroposophischen Weg geht, bekommt man Schritt für Schritt die Kraft und das Werkzeug mitgeliefert sozusagen. Das heißt, man erarbeitet es sich. Und dann kann nichts passieren, und das geht da wirklich langsam und man hat es wirklich voll bewusst in der Hand. Aber das ist eben auch gerade möglich in der Auseinandersetzung mit dem dichten Erdelement. Also indem wir wirklich diese freie Schöpferkraft des Ich entwickeln können. Da müssen wir hineintauchen. Und darum diese Tempelbaugeschichte. Also das bereitet das vor. Das bereitet das vor, mal überhaupt, dass für den Christus die Möglichkeit ist, bis in dieses feste Erdelement hineinzukommen und das zu durchgeistigen, ohne dass eben jetzt das alte Geistige sozusagen aus der Vergangenheit hineinpfuscht, sondern wirklich ganz aktuell das Neue hineinzustellen und damit die Möglichkeit, dem Menschen zu bahnen, auch in dieser Beziehung dem Christus nachzufolgen. Und das heißt, wenn wir Anthroposophie betreiben, dann hat das natürlich für uns eine Bedeutung, also auch in diese Kräfte hineinzutauchen. Nur wir brauchen halt jetzt den salomonischen Tempel nicht mehr, weil wir diese Kräfte jetzt unmittelbar durch den Christus bekommen können. Aber damit er hineinkommt, musste durch Menschen das vorbereitet werden. Das ist das Interessante. Es konnte nicht durch irgendwelche der Hierarchien darüber vorbereitet werden. Also das ist vielleicht ein wichtiger zu bedenkender Aspekt, dass die Inkarnation des Christus ohne das Zutun der Menschen nicht möglich gewesen wäre.
Also, das wäre die starke Bande.
Ja, richtig, richtig. Und wir sehen also, es ist auch eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, weil es gibt natürlich zu dem Zeitpunkt eben auch noch niemand natürlich, der dieses Ich-Prinzip so tief hereingebracht hat, dass es wirklich bis ins feste Erdelement wirken kann. Also das im Grund gibt es noch niemand, der das kann in vorchristlicher Zeit, weil jetzt soll der Christus soll der Wegbereiter dafür sein, aber es muss vorbereitet werden. Das heißt, es muss vorbereitet werden, dass dadurch, dass einzelne Menschen da sind, die insofern das Werk der Elohim fortsetzen können, als sie zumindest von außen das feste Element bearbeiten können und ihm von außen eine gewisse Struktur geben können, die sagen wir mal, aus der Freiheit herauskommt. Auch wenn wir noch nicht bewusst ins Innere eindringen können, aber von außen zumindest, weil die Elohim haben es jetzt einmal entlassen. Und das heißt, wir setzen in gewisser Weise mit dem, oder die Menschheit setzte mit dem Tempelbau dieses Werk der Elohim in gewisser Weise fort. Aber dazu sind, das haben wir auch schon gesehen, Kräfte notwendig, interessanterweise, die gar nicht jetzt auf der Linie der Elohim liegen, weil der Salomon selber, der der reine Vertreter dieser Jahwe-Kräfte ist, der kann es nicht. Der will zwar den Tempel bauen und er weiß, dass es notwendig ist und er hat diese große Weisheit in sich, die im Grunde ein Resultat der alten Entwicklungen ist. Nicht wahr? Der alte Mond zum Beispiel, die uns vorangegangene planetarische Entwicklungsstufe, wird genannt auch der Planet der Weisheit, weil das Ziel, das Endergebnis dieser Mondenentwicklung war, dass eben Weisheit jetzt auch in der ganzen Natur waltet, dass also ein wirklicher Kosmos entsteht. Kosmos im griechischen Sinn ist Schmuck, aber Ordnung, Weisheit zugleich, weisheitsvolle Ordnung. Also im Grund kann man von der alten Mondenwelt während ihres Entstehens noch gar nicht von einem Kosmos in diesem Sinne sprechen. Sondern erst am Ende ist es so weit, dass jetzt ein Kosmos da ist. Und mit dem gehen wir dann in die Erdentwicklung hinein und die Elohim, denen gelingt es jetzt also wirklich, seinen vollkommenen Kosmos einmal zu bauen. Und Vertreter dieses vollkommenen Kosmos und der Weisheit, der darin waltet, ist eben Salomon. Aber wir haben schon gesehen, damit wäre ein Endzustand beschrieben, nichts, was einer weiteren Entwicklung fähig ist. Das ist ein Höhepunkt. Und damit es weitergehen kann, müssen andere Kräfte hineinkommen, die natürlich auch diese Harmonie stören, zunächst. Die also was Störendes hineinbringen. Und es können noch nicht diese, jedenfalls noch nicht voll und ganz diese Ich-Kräfte sein, die also wirklich bis ins Innere dieser Materie, dieses Festen hineinarbeiten können, die auch noch nicht so ganz voll selbstbewusst aus dem Ich operieren können, wie das eben auch erst möglich ist, wenn das Ich wirklich eindringen kann in das feste Erdelement. Das ist im Grunde erst durch das Erdenleben des Christus möglich, vorher nicht. Also er ist der Wegbereiter, er ist der Erste, der das im Grunde in absoluter Vollkommenheit tut, also dem es wirklich gelingt, in diesen geistfreien Bereich des festen Elements vollkommen einzudringen. Und das löst aber aus, dass jetzt die Menschen es nach und nach auch können, lernen können. Also das in vorchristlicher Zeit ging das noch nicht. Also in der Art kann zur Zeit des Tempelbaus noch niemand eintreten, aber es kann jemand zumindest mit alten Kräften versuchen, von außen dran zu arbeiten an dem Erdelement und dadurch durchaus auch bis zu einem gewissen Grad die Harmonie auch zu stören oder zu kämpfen jedenfalls damit. Aber jedenfalls Salomon selber kann das nicht. Und dazu holt er sich, haben wir eh schon öfter besprochen, also jetzt den Tempelbaumeister Hiram, der alte Kräfte mit Hiram aus dem Kainsgeschlecht, der anfängt also jetzt umzuarbeiten, die Erde. Das ist schon bei der Geschichte Kain und Abel, geht es ja auch darum, dass der Kain eben der Ackerbauer ist, der ihm die Erde aufreißt und da Früchte selber pflanzt und so, und die werden dann als Opfer aber von Jahwe nicht angenommen. Ja, weil die sind selbst die Arbeit. Das entspricht nicht mehr der ursprünglichen Harmonie. Ursprüngliche Harmonie wäre, die Natur Natur sein lassen und ihre Früchte zu nehmen, zwar dankbar den Göttern sie entgegennehmen, aber nicht da selber anfangen, was anzubauen und zu gestalten. Also das ist Jahwe nicht wohlgefällig. Ja, aber diese Kainskräfte bringt also Hiram mit, fängt also an, das umzuarbeiten. Und das heißt, es ist aber zugleich auch ein gewisser Gegensatz natürlich da zwischen Salomon und Hiram. Er braucht ihn zwar, aber so ganz grün ist er ihm trotzdem auch nicht. Also es ist von Anfang schon so eine gewisse Rivalität oder Eifersucht da, wenn man will. Und die verstärkt sich. Laut biblischer Geschichte wird das ein bisschen angedeutet und bei der Tempellegende kommt es noch stärker hervor, namentlich dann, als also diese sagenhafte Königin von Saba kommt und den Salomon besucht, also die den Salomon kennenlernen will. Saba hat was mit sieben zu tun. Also Saba heißt im Hebräischen sieben eigentlich. Schabbat kommt auch davon und so weiter. Das heißt nicht der Tag 7, nichts anderes. Und die also eigentlich zunächst den Salomon kennenlernen will und seine weithin gelobte Weisheit kennenlernen will, die dann eben aber auch sieht, dass da der Tempelbau begonnen wird und sich dafür interessiert und dann natürlich auch den Tempelbaumeister kennenlernen will und dann also großes Interesse eben auch an diesem Tempelbaumeister gewinnt. Und da ist der Salomon dann erst recht eifersüchtig. Also so in diesen Bildern wird das halt jedenfalls geschildert. Und insbesondere verlangt sie dann von dem Hiram, also er möge doch jetzt also die ganzen Bauleute und alle zusammenrufen und so weiter, und das wird geschildert, dass das eben niemand außer dem Hiram überhaupt kann, nämlich wirklich die Menschen aus der ganzen Welt damals, also dem ganzen Reich irgendwie zusammenzurufen. Und Hiram aber kann es, indem er also das Tauzeichen macht, das berühmte Tauzeichen. Also das Tau, das eben die Kraft bedeutet, das den geistigen Einschlag bis ins Physische nämlich hinein, bis letztlich in das feste Erdelement hinein. Dafür steht dieses Tauzeichen in Wahrheit. Das ist das große Geheimnis des Tauzeichens, kurz ausgesprochen. Also diese etwas von dieser Kraft, über die verfügt der Salomon, verfügt über diese Kraft nicht. Und tatsächlich also auf Geheiß oder auf Wunsch der Königin von Saba tut das da hieran, und die Arbeiter und Bauleute stürmen wirklich alle zusammen, und das also fasziniert sie jetzt also noch mehr als der ganze Salomon, und sie wendet sich also jetzt stärker dem Hiram zu. Und jetzt gibt es eine Nebengeschichte, dass es auch drei Bauleute, Baumeister, nicht, also Gehilfen gibt, die halt auch ein bisschen auf den Hiram eifersüchtig sind, oder die eben auch, die nämlich von ihm zum Meister ernannt werden wollen, und er verweigert es ihnen aber, weil er sagt, sie sind noch nicht so weit, sie sind noch nicht reif dazu, und die ihm also nach dem Leben trachten deswegen. Also sie wollen selber Meister sein, und der Hiram steht ihnen im Weg. Also die Dreizahl ist ja wieder interessant dabei, also das hat irgendwas mit den Seelenkräften zu tun, in dem Fall sind es aber männliche Figuren, keine weiblichen. Und ein Freund des Hiram kriegt das mit, dass sie da irgendeine Verschwörung anbahnt und hinterbringt das dem Salomon, dass er doch, damit der irgendwas unternehmen kann dagegen. Und der Salomon, weil er jetzt eh ein bisschen mit schellen Augen auf den Hiram schaut, sagt sie mal, ich lasse das laufen, die Geschichte, und misch mich da nicht ein, schauen wir mal, was passiert. Also das heißt, er unternimmt nichts, um diese Verschwörung dieser drei Gehilfen da zu unterbinden. Ja. Naja, die mischen sich auf jeden Fall schon jetzt in die ganze Arbeit zunächst einmal hinein, und ein ganz wichtiges, was neben dem Tempelbau noch geschehen soll, ist der Guss des ehernen Meeres. Also rein äußerlich genommen soll also ein großer Guss entstehen, eine sehr große, ja, wie soll man sagen, Plastik oder Wanne oder was, die eigentlich das Meer darstellen soll. Also das heißt, eine Wanne, in dem aber aus Gussformen jetzt wirklich das Meer dargestellt ist in seiner lebendigen Bewegung, das Ganze getragen von 12 Stieren, also Stierplastiken. 12 Zahl hat natürlich was mit dem Tierkreis zu tun. Und im Grunde geht es darum, also ein Bild des bewegten astralischen Meeres darzustellen, und es aber so darzustellen, dass sich darin also diese Harmonie ausdrückt, die am Ende der alten Mondenentwicklung da war. Weil die alte Mondenentwicklung, die Entwicklung der Weisheit, bedeutet eigentlich eine Seelenwelt zu schaffen, die von dieser Weisheit geprägt ist, die völlig harmonisch in sich ist. Um das geht's. Das ist das Endergebnis der Mondenentwicklung. Im Grunde, dass eine vollkommen harmonische Astralwelt entsteht. Das liegt drinnen. Und das soll also dieser Hiram in diesem Bronzeguss ausdrücken. Das ist für ihn natürlich jetzt auch schon mal erstens einmal eine große Herausforderung, weil er als einer der Kainssöhne, er bringt auch solche alten Mondenkräfte mit, aber eben noch nicht aus dieser vollendeten Stufe, sondern von einer früheren Zeit daher, aber sehr temperamentvoll, sehr, sehr, wie soll ich sagen, man kann sagen, sogar was Triebhaftes bis zu einem gewissen Grad drinnen, also jedenfalls was sehr Instinktives in den Kräften, aber unheimliche Begeisterungsfähigkeit, die drinnen ist. Das sind aber genau die Kräfte, die notwendig sind, um die Erde umzuarbeiten. Das ist von mir aus die Feuerkraft des Prometheus auch irgendwo, die wir brauchen. Also hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich ist und so weiter. Und also Zeus verachtet da oben. Also du, was willst du da oben? Hier, ich schaffe hier unten. Also das ist dasselbe Prinzip im Grunde, das dahinter steckt. Also er bringt sich solche astralischen Feuerkräfte mit, hinter denen natürlich auch das geistige Feuer, der geistige Funke steckt, aber vor allem das Werkzeug sind also diese aber noch teilweise sehr ungezähmten astralischen Kräfte. Und im Guss dieses ehernen Meeres wird eigentlich ausgedrückt, dass es ihm gelingen muss, also diese Kräfte zu zähmen, so weit zu zähmen, dass er jetzt auch da diese Harmonie oder eine Harmonie herstellen kann. Aber sie nicht einfach jetzt fertig von den Elohim zu übernehmen, sondern selber es zu tun. Das kündigt sich da drin an. Und äußerlich passiert es eben dadurch, dass und das kann man bis zu einem gewissen Grad auch wirklich tatsächlich nehmen, dass diese innere Entwicklung eben mit äußeren Handlungen auch verbunden ist. Und dass es also auch lernt daran, sozusagen, indem man wirklich äußerlich jetzt diesen Bronzeguss durchführt. Also man muss diese Dinge immer zusammenschauen. Das ist dann ähnlich wie später die Alchemisten. Das alchemistische Werk geht nicht in erster Linie darauf, mit äußeren Stoffen zu manipulieren und Gold äußerlich zu machen, das ist ganz unwichtig. Trotzdem gibt es diese äußere Arbeit, und anhand derer erzieht man sich geistig, indem man mit diesen Substanzen arbeitet und manipuliert und so weiter. Wieder arbeitet bis ins feste Erdelement hinein. Das ist nämlich schon wieder das Spannende da drinnen. Und auch hier beim Guss des ehernen Meeres geht es darum, etwas von diesen Kräften, etwas von dieser Harmonie, die im Astralischen durch die Elohim einerseits da ist, die jetzt durch den Hiram nachvollzogen, aber selbstständig nachvollzogen werden soll, weil er zuerst einmal noch diese ungestümmeren Kräfte mitbringt, die er aber zähmen muss. Aber es geht darum, das jetzt bis ins feste Element hineinzutragen, bis dort, wo wirklich dieser Guss also zum festen Element wird. Also es geht nicht darum, es sozusagen es im fließenden Wasser nur nachzubilden, sondern es geht darum, es wirklich im erstarrenden Erz dann nachzubilden. Das zwar aus dem Flüssigen kommt, aber dann in eine Form hinein erstarrt. Und jedes Metall, wenn es gegossen wird, hat trotzdem eben kristalline Bereiche drinnen. Also das Metall ist so ein gewisser Übergang. Das ist interessant. Metalle haben einerseits noch sehr stark was von dem Fließenden drinnen. Also sie sind ja nicht jetzt einfach Kristalle wie ein Bergkristall oder sowas. Metall ist anders, hat eine andere Eigenschaften. Trotzdem hat es innerlich sehr deutliche kristallisierte Strukturen, die halt nur in einer viel lebendigeren Bewegung noch sind gegeneinander als dann im fertigen Kristall. Der fertige Kristall ist dann die höchste Form, wenn man so will. Aber der Übergang ist das Arbeiten mit den Metallen. Daher zum Beispiel die große Bedeutung der Planetenmetalle und so weiter und Arbeiten mit diesen Kräften. Das sind alles, wenn der Alchemist zum Beispiel damit arbeitet, sind das Stufen, dass er lernt umzugehen, aus dem astralisch Fließenden es bis hineinzuführen in das Festkristallisierte. Und das heißt, dabei aber die Ich-Kräfte eben wirken zu lassen, die Gestalten da bis hineinwirken. Aber einmal auf der Bahn dessen, was noch fließt, was aber dann bereits beginnt zu kristallisieren. Also darum auch immer wieder die Umwandlung der Metalle, die so wichtig ist, in der Alchemie so eine große Rolle spielt. Da geht es nie, ich meine, das ist dann die äußere Scharlatanerie oder der Unsinn, der dann gekommen ist, also mit der Goldmacherei und mit den Betrügereien, die es auch dann gab, wodurch dann die Rosenkreuzer zum Beispiel auch einen sehr schlechten Namen bekommen haben in der Öffentlichkeit, weil viele solche Scharlatane dann dabei waren, die halt äußerlich vorgetäuscht haben, Gold zu machen irgendwo und irgendwer ist darauf reingefallen. Und aber um das geht's am allerwenigsten. Es geht also darum, diese geistigen Kräfte bis ins feste Erdelement hineinzutragen. Um das geht's. Gut, also dieser Hiram soll jetzt dieses eherne Meer gießen. Das soll also vor dem Tempel dann aufgestellt werden. Also man muss sich vorstellen, da steht, wenn man so zum Tempeleingang schaut, auf der linken Seite soll das eherne Meer stehen, auf der rechten Seite steht der Opferaltar draußen einmal und dann ist der eigentliche Tempel, da stehen vorne die zwei Säulen, Jachim und Boas, die zwei Säulen, die auch im Sephirot-Baum irgendwo vorkommen, die linke und die rechte, und so geht es weiter. Aber jetzt also dieser Guss des ehernen Meeres. Also Hiram bereitet das vor und die Gehilfen, eben diese bösen Gesellen sozusagen, von denen aber der Hiram eben noch nicht weiß, dass sie ihm im Grunde dreinpfuschen wollen in sein Werk und dann später sogar nach dem Leben trachten, die müssen auch dabei mitarbeiten, weil natürlich kann er das nicht alles allein machen, er braucht viele Gehilfen, aber die drei haben doch auch eine bedeutsame Rolle dabei und die verpfuschen die ganze Geschichte und mit Absicht natürlich auch. Erstens mit Absicht, zweitens wären sie auch gar nicht fähig gewesen, das alles so auszuführen, aber sie verpfuschen es eben insofern, dass sie eben den Befehlen des Hiram nicht genau folgen, weil er ist der Einzige, der also die Weisheit entwickelt hat, den Guss richtig zu leiten. Das ist ja auch wirklich, wirklich äußerlich keine so einfache Arbeit. Das ist doch ein ziemlich großes Ding gewesen, äußerlich. wie groß, das müsste jetzt irgendwo noch, ich habe es irgendwo sogar aufgeschrieben. Also es immerhin also hat's, würde es fassen etwa 50.000 Liter, es hat einen Durchmesser, sollte das Becken haben, etwa von 5 Metern, ist für unsere heutigen Begriffe gar nicht so groß, und eine Höhe von 2,5 Metern, also sein Becken. Für die damalige Zeit aber eine große Leistung, sowas Ordentliches zu gießen. Also es und aber eben so zu gießen, dass wirklich dann eben diese Schale entsteht mit dem Bild des bewegten Wassers drinnen. Das sollte also entstehen, und das aber in Metall, in Bronze gegossen. Also mit Erz ist der Bronze gemeint, der Bronzeguss. Und das ganze Werk wird also dadurch geleitet, dass also eben dieses flüssige, diese geschmolzene Bronze in richtiger Weise auch mit Wasser abgekühlt und gezielt zum Erstarren gebracht werden muss. Es geht also nicht nur darum, das in eine fertige Form zu gießen, das würde nicht gehen, sondern es soll aus einem lebendigen Prozess heraus entstehen. Und da muss wirklich also diese Bronze, diese glühende, flüssige Bronze in entsprechender Weise mit Wasser behandelt werden. Und das ist natürlich eine höchst heikle Sache, weil wenn Wasser und sowas Heißes zusammenkommt, dann zischt es einmal ordentlich, und dass nicht gleich alles davon spritzt und das Ganze schief geht, ist also sehr schwierig. Aber jedenfalls, dieser Hiram weiß das zu leiten, nur seine Gehilfen, also funken da störend hinein, und jedenfalls droht das Ganze zu eskalieren. Also das Erz, das glühende Erz spritzt nach allen Seiten davon, also große Katastrophe, alles flüchtet, alles rennt, und also es droht komplett schief zu gehen, die ganze Sache, und in dem Moment hat der Hiram eine Vision, wenn man so will, ein hellsichtiges Erlebnis. Er hört seinen Urahnen Tubal Cain, oder sieht ihn in der Vision. Tubal Cain ist also einer eben aus dem Cainsgeschlecht, der gilt als der Vater der Schmiede, also bei den Hebräern gilt er als Vater der Schmiede. Das ist nämlich interessant, diese Cain-Söhne alle, auch in der Bibel steht das drin, die sind alle für die Erfindungen, für die Künste und dergleichen zuständig. Also ob es die Musikinstrumente sind, das sind alles Cain-Söhne immer wieder. Also obwohl die ja eigentlich nicht so gern gesehen werden in der Bibel, aber trotzdem spielen sie eine bedeutsame Rolle. Und dieser Tubal Cain ist also der Vater aller Schmiede, und der erscheint ihm jetzt in der Vision, also nachdem das schon höchst dramatisch geworden ist, die Situation, und in der Vision wird ihm gesagt, dass er soll sich mitten ins Feuer hineinstürzen. Das ist natürlich wieder nicht äußerlich gemeint, aber er muss sozusagen wirklich sich ganz einlassen auf diese extremen, extrem starken, noch sehr ungebändigten astralischen Kräfte, in die muss er sich mitten hineinstürzen, und dann wird es ihm gelingen, und er tut das auch. Also er taucht ganz in diese wild bewegten astralischen Kräfte ein, und Tubal Cain geleitet ihn jetzt ja bis zum Erdinneren taucht das in der Vision auf. Das Erdinnere hat immer auch was mit den arimanischen Kräften zu tun. Er begegnet dort überhaupt dem Stammvater Cain, und zwar in seiner ganz ursprünglichen, reinen Gestalt, und dort werden ihm überreicht zwei Dinge. Es wird ihm überreicht ein Hammer und ein goldenes Dreieck. Und mit diesen beiden Dingen ausgerüstet, Dinge ist natürlich jetzt nur imaginativ zu nehmen, mit diesen beiden Kräften, wenn man so will, ausgerüstet, gelingt es ihm jetzt in letzter Sekunde, diesen Guss noch richtig zu Ende zu bringen. Also das eherne Meer kann gegossen werden und kann fertiggestellt werden. Was ist nun das Bild? Das goldene Dreieck, das spielt ja dann bei den Freimaurern und so weiter auch alles diese Dinge, etwa Dreieck und Hammer und diese Geschichten, das spielt ja dort auch eine Rolle, weil diese Tempellegende ist eben auch zu einem großen Teil Grundlage des Freimaurerischen, obwohl es natürlich bei den heutigen Freimaurergesellschaften bei den wenigsten irgendwie verstanden wird, was das bedeutet. Das sind ja in Wahrheit nicht sehr Menschen, die da jetzt sehr tief im geistigen Erleben drinnen stecken. Ich meine, heute sind das recht äußerliche Vereine. Natürlich stecken oft andere Kräfte dahinter, aber die meisten Mitglieder sind ein bitterer Club im Grunde, die sich irgendwelche Posten zuschanzen oder so und das ist, oder Positionen sichern und so weiter, Machtstrukturen sichern, aber es ist kein wirklich tief esoterischer Verein als solches. Obwohl solche Kräfte im Hintergrund natürlich stehen können, aber den meisten halt unbewusst. Also was ist jetzt dieses goldene Dreieck? Das goldene Dreieck als Ergänzung zu dem irdischen Viereck. Das goldene Dreieck symbolisiert in Wahrheit immer die höheren Wesensglieder des Menschen. Was haben wir für Wesensglieder? Wir haben also den physischen Leib, wir haben den Ätherleib, also die Lebenskräfte, wir haben den Astralleib, also diese Astralkräfte, die jetzt besonders bei dem Hiram sehr stark sind, die bei ihm sehr stark sind. Dann kommt das Ich. Das ist natürlich schon da, weil sonst wäre es ja kein Mensch. Im Übrigen, was zeichnet den Salomon oder was unterscheidet den Salomon vom Hiram? Salomon unterscheidet vom Hiram, dass er in einer gewissen Weise, allerdings nicht durch eigene Tätigkeit, aber durch, wie soll ich sagen, durch die Götter verliehen, schon etwas anderes hat als diesen Astralleib bloß, sondern einen sehr stark gereinigten, einen sehr stark vom Geistigen durchzogenen Astralleib, und das nennt man dann das Geist selbst. Nicht wahr? Wenn wir zum Beispiel bewusst aus unserem Ich daran arbeiten, unseren Astralleib, also unsere Seelenkräfte, unsere Triebkräfte bewusst aus der Tätigkeit des Ich heraus in die Hand zu kriegen und sie zu verwandeln, dann bauen wir dadurch an unserem Geist selbst, an unserem höheren Selbst, wenn man so will. Das entsteht daraus. Beim Salomon ist das in hoher Form bereits vorhanden. Kann natürlich noch nicht so ganz durch die bewusste Eigentätigkeit des Ich sein, das heißt, es ist in gewisser Weise verliehen, indem der Salomon natürlich jetzt auch Volksführer ist, und es ist also in gewisser Weise wirkt eben das Volks-Ich da in dieser Weise drinnen und nicht das individuelle Ich, das ist der Unterschied. Aber Salomon mit seiner Weisheit ist im Grunde der das Geist selbst ganz stark entwickelt hat, wenn auch in einer noch kollektiv Volkstümer Weise. Aber immerhin, er hat es sehr vollkommen entwickelt. Da liegt seine Weisheit drinnen. Also, und jetzt dieser Guss des ehernen Meeres zum Beispiel hat auch etwas damit zu tun, einmal bei ihm mit der Verwandlung dieser Astralkräfte in die Kräfte des Geistes selbst. Das heißt also, dieses stürmische Meer, diese Glut, diese Feuer, diese Begierdenglut, wenn man so will, so zu harmonisieren, dass das Ganze zu Geist selbst wird. Dann hat es diese harmonisch schwingende Form. Also das heißt, das, was da in dem ehernen Meer dargestellt wird, ist ja nicht jetzt das wild aufpeitschende Meer, sondern eigentlich das Meer, das also in seinen Wellen, in seinen Schwingungen zur Harmonie gefunden hat oder hinfindet dort. Also es ist so was ganz Interessantes. Also und zwar soll es ja zeigen, dieser Guss, wie soll ich sagen, eine Stufe auf dem Weg dorthin. Also es soll nicht das ganz Fertige zeigen, das ganz Fertige wäre dann vielleicht das, was die Griechen sehr treffend bezeichnet haben mit der Meeresstille. Das war so eine beliebte Meditation auch, die Meeresstille auch in der eigenen Seele herzustellen. Das heißt, dieses Wogen des Astralischen so glatt, so ausgeglichen zu machen, dass darin sich das Geistige spiegeln kann. So wie im Äußeren der Himmel sich im Wasser nur spiegeln kann, wenn die Oberfläche ganz ruhig ist. Wenn die wild bewegt ist, dann kriege ich kein Spiegelbild des Himmels. Und also da muss ich diese Ruhe herstellen. Und was dieser Guss zeigen soll, ist sozusagen eigentlich den Weg dorthin, diese Ruhe herbeizuführen. Also es soll ja auch nicht eine ganz fertige, glatte Fläche sein, sondern es soll eben gerade das Entstehen dieses Spiegels andeuten. Also das ist eine ganz komplizierte Sache dadurch. Gut, also Salomon hat das von Haus aus, also in großer Weise der Hiram eben eigentlich noch nicht. Aber er ist auf dem Wege, das jetzt aus eigener Kraft dorthin zu bringen. Und da ist ein großer Schritt eben dieser Guss des ehernen Meeres. Also das heißt, der ist auch für ihn schicksalsmäßig ganz, ganz entscheidend. Und er ist für die Weltentwicklung entscheidend, weil eben jetzt auf das Ich gesetzt wird und nicht auf die vorgegebene Harmonie, die schon durch die Elohim hereingekommen ist. Also das
Dreieck.
Ja, das Dreieck. Einer dieser Ecken dieses Dreiecks symbolisiert genau dieses Geist selbst, also dieses höhere Wesensglied des Menschen. Das also durch Umwandlung des, können wir gleich schauen, welches an der Spitze steht, welches wo. Jedenfalls das repräsentiert die Umwandlung des Astralleibes zur vollkommenen Harmonie des Geist selbst, in der wirklich dann das Ich bewusst drin arbeiten kann. Und jetzt haben wir aber nicht nur den Astralleib, sondern wir haben auch den Ätherleib. Wir haben also auch die Kräfte, die, jetzt können wir ein bisschen die Legende ergänzen mit dem Hintergrund, was wir schon besprochen haben mit der Lilith. Lilith, also Adams erste Frau. Und da haben wir kennengelernt, sie hat was zu tun mit den Ätherkräften. Also so wie der Hiram selber sehr viel zu tun hat mit den Astralkräften, hat eigentlich die Lilith zunächst einmal etwas zu tun mit den Ätherkräften, aber auch noch nicht in ihrer vollkommenen Form, sondern so auf dem Wege der Entwicklung, sagen wir mal. Und es gibt eben jetzt interessanterweise jüdische Legenden, die sagen, eigentlich war diese Königin von Saba die Lilith. Also die das jedenfalls in Zusammenhang bringen. Und das, man darf das ja nie so äußerlich nehmen. Es ist aber eine sehr, sehr wichtige Imagination, dass Saba 7, die 7 Zahl hängt immer sehr stark mit den Ätherkräften zusammen. Also die Königin von Saba hat etwas zu tun damit. Und es geht jetzt also um die Verwandlung der Ätherkräfte. Daher auch diese Begegnung. Diese Begegnung und die Frage ist eben, entscheidet sie sich für den, der aus dem Volksmäßigen, das heißt unmittelbar im Grunde durch den Einfluss der Jahwe-Kräfte dieses Geist selbst entwickelt hat, oder entscheidet sie sich für einen, der das aus eigener Kraft versucht zu entwickeln. Vielleicht unvollkommen noch, aber der aus eigener Kraft das Astralische versucht zum Geist selbst umzuwandeln. Zudem letztlich wendet sich also die Königin von Saba zu, also die Lilith, wenn man so will. Also das heißt, das Ätherische wendet sich dem zu und kann dann, wenn es vom Ich ergriffen wird, wird es zum Lebensgeist verwandelt. Lebensgeist heißt in allerletzter Konsequenz die Fähigkeit, aus dem Nichts heraus Lebenskräfte, Lebendiges, Ätherisches hervorzubringen. Das heißt, nicht angewiesen zu sein auf das, was aus der Vergangenheit an Ätherkräften vorhanden ist und das vielleicht zu modifizieren, sondern im Grunde in allerletzter Konsequenz wird es einmal heißen, Ätherisches Also Lebenskräfte, Formbilde, Kräfte aus dem Nichts heraus ganz individuell neu zu schaffen. Und dann wirklich einen völlig individualisierten Ätherleib sozusagen sich zu schaffen, der aber dann nicht mehr Ätherleib im Grunde heißt, sondern Lebensgeist heißt. Weil er wirklich vollkommen individualisiert ist und unbelastet ist von der Vergangenheit. Daher auch fähig ist zum Beispiel den Kampf aufzunehmen mit den arimanischen Kräften, weil die arimanischen Kräfte sind jetzt die, die vornehmlich den Ätherleib einmal angreifen. Die wirken dort sehr stark hinein. So wie Luzifer, der ist, der mit dem Astralleib umgeht und da seine Kräfte hineinsendet und wir immer mit den luziferischen Kräften kämpfen müssen, wenn wir unseren Astralleib in Ordnung bringen wollen. So sind es im Ätherleib vornehmlich einmal die arimanischen Kräfte, die da ein, wenn man so will, tötendes Element hineinbringen. Etwas, was also diese Formbildekräfte im Grunde zu einer Karikatur macht. Also wenn wir heute, ja interessant, wir leben heute im Informationszeitalter der Informationstechnologie. Information, Einformung ist sozusagen, das ist das im Grunde das abstrakte, völlig abstrakte, tote Abbild dessen, was in Wahrheit die lebendigen Ätherkräfte sind. Das ist im Prinzip dasselbe, nur abgetötet, erstarrt, mechanisiert und dann dieses Tote sozusagen als Mechanismus fortrollen lassen. In dem stehen wir halt heute drinnen. Und diese Auseinandersetzung muss heute auch stattfinden. Gerade diese Ätherkräfte sind im Übrigen aber auch die, die eine besondere Beziehung haben zum Christus. Weil der Christus ist der, der also insbesondere in diesen Lebenskräften drinnen wirkt, im Ätherleib stark wirkt, aber namentlich im Lebensgeist stark wirkt. Also er bringt also diese Lebenskräfte hinein, er bringt die Möglichkeit hinein, schöpferische Kräfte wirklich bis in diese Ätherwelt und die Welt des Ätherleibs hineinzutragen. Er geht da voraus. Und in Wahrheit ist es heute, und das wird während der ganzen Erdentwicklung noch so sein, dass wir alleine aus unserem Ich ohne die Hilfe des Christus zwar bis zu einem gewissen Grad sehr wohl umwandeln können unseren Astralleib, das geht. Daher kann der Hiram zum Beispiel auch schon in vorchristlicher Zeit mit dem Astralleib arbeiten. Er hat ja schon ein Ich und mit dem Astralleib kann er arbeiten bis zu einem gewissen Grad. Aber es wäre nicht möglich, in gleicher Weise den Ätherleib umzuwandeln. Das geht nur, indem wir uns wirklich mit dem Christus verbinden. Also, ohne dass wir die Beziehung also zu dem Christus suchen, kann diese Arbeit auf der Ebene nicht fortgesetzt werden. Und zwar letztlich wird es einmal dann darum gehen, bewusst die Beziehung zum Christus zu suchen, wobei ich ja wieder sehr deutlich unterstreichen möchte, dass das nichts mit irgendwelchen äußeren Bekenntnissen zu tun hat, überhaupt nichts. Also da muss man es wirklich deutlich noch einmal sagen, dass im Gegenteil eher die äußeren christlichen Bekenntnisse ein Hindernis auf dem Weg sind und nicht ein Fördernis. Also, aber das sind Dinge, die natürlich erst jetzt langsam in die Wege geleitet werden müssen. Also diese Wege, diesen individuellen Weg zu Christus zu finden, dieser individuelle Weg, der aber trotzdem natürlich auch mit der Gemeinschaft zusammenhängt, aber in richtig verstandener Weise, weil die alten Kirchengemeinschaften, also zumindest so wie sie jetzt sich geben, haben eben nichts mit einer freien Gemeinschaft zu tun. Also Kirche im wahrsten Sinne, im wirklich christlichen Sinne würde heißen, eine Gemeinschaft freier Menschen, freier Individuen. Und Das heißt, es kann nicht etwas sein, was dann zum Beispiel in irgendeinem hierarchischen System von einer Quelle bestimmt wird, die dann irgendwo von oben die Botschaften kriegt oder dann vorgibt, sie von dort zu bekommen und nach dem hat sich die ganze Gemeinde zu richten. Das ist also was völlig Vorchristliches. Das ist das alte Jahwe-Prinzip. Das ist genau das. Das ist sehr streng hierarchisch. Da ist eine wunderbare Ordnung drin, eine perfekte Harmonie, die wir auch etwa in den Pyramiden oder so ausgedrückt finden, was von einer Spitze heruntergeht, Stufe für Stufe und im Grunde alles da von oben gesteuert ist. Und das ist das, die Kirche im wirklich christlichen Sinn ist das genaue Gegenteil davon. Das ist das genaue Gegenteil davon. Da steht die Pyramide am Kopf, wenn man so will. Also und es sind viele Pyramiden, die sich durchdringen, aber die nach oben so aufgehen. Das ist eigentlich das Tor unseres Ich, das sie so weit aufmachen kann. Und jeder Einzelne, das kann man natürlich nicht mehr physisch bauen jetzt. Daher würde also ein Pyramidenbau heute keinen Sinn mehr machen, sondern es ist eher architektonisch gesehen das Impuls, der in die Vergangenheit zurückzieht, ist nämlich interessant. Man baut ja auch heute wieder gern so Pyramiden da und dort oder baut so Dacheln irgendwo drauf. Und das hat schon auch, solche Dinge haben natürlich auch Wirkung, aber man muss sehen, das sind Gegenwirkungen. Ich will jetzt gar niemanden verteufeln oder sonst was, die meisten Architekten, die das entwerfen, haben natürlich keine Ahnung, mit welchen Kräften sie dabei arbeiten, aber das sind Impulse, die dagegen wirken. Das sind Impulse, die dagegen wirken. Man muss es jetzt nicht dramatisieren, aber die Dinge wirken und man kann immer entscheiden, in Wahrheit, ob man es in die richtige oder in die Gegenrichtung macht. Und also aus der Verbindung freier Menschen, da kann also insbesondere diese Christuskraft stark hereinwirken und kann also fördern diese Verwandlung des Ätherleibes zum Lebensgeist. Das ist die zweite Ecke. Das ist die zweite Ecke dieses Dreiecks. Und die dritte und schwierigste Ecke ist die Verwandlung des Physischen. Das heißt, die vollkommene Vergeistigung des Physischen, das heißt, wo es absolut in der individuellen Schöpferkraft liegt, das Physische durchzugestalten bis in die letzte Faser hinein. Das ist das, was zum Beispiel mit der Sache mit der Auferstehung zu tun hat. Wo es eben immer wieder gesagt wird, Auferstehung des Leibes, nicht Auferstehung der Seele oder so. Das war eh klar. Das war, hat man ja zur damaligen Zeit, an dem hat niemand gezweifelt, dass das Seelische irgendwie weiter besteht. Aber eben zur Zeitenwende ist sehr stark dann das Bewusstsein heraufgekommen über die Bedeutung des physischen Leibes, wobei bei physisch jetzt wieder nicht unbedingt das Stoffliche gemeint ist. Das ist wieder so eine Frage, was das ist. Das ist also ein eigenes, riesiges und schwieriges Thema. Aber die Vergeistigung also des Physischen, der Formgestalt des Physischen, also und zwar der Formgestalt eben bis ins Feste hinein. Das heißt es, das ist also die zentrale Aufgabe, dort bis hinein. Die ist so schwierig, dass es ja im Grunde selbst der Christus nicht ganz allein kann, sondern der Vaterkräfte auch noch bedarf. Nicht wahr? Also, dass er das auf Erden damals wirklich so den physischen Leib so durchdringen konnte, bis in die kleinste Faser hinein und das wirklich geistig zur Auferstehung zu bringen, war nur möglich mit zusätzlich der Verbindung der Vaterkräfte. Das wird sich natürlich in Zukunft alles weiterentwickeln. Das heißt, der Christus kann das dann irgendwann einmal selber auch sozusagen und irgendwann können es wir auch. Also wir sollten im Grunde am Ende dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette so weit sein, dass wir eben Physisches bis ins Feste hinein frei schöpferisch hervorbringen können. Am Ende der planetarischen Kette. Das heißt, tun, wirklich in der Praxis tun, wenn wir es dann woanders. vielleicht, wenn wir dieses Ziel erreichen sollten. Das heißt, wir sind gerade am Ende so weit, dass wir diese Fähigkeit haben, und das ist der Aufbruch, es dann in irgendeiner Form anzuwenden. Aber gut, da brauchen wir uns jetzt einmal noch lang den Kopf nicht zerbrechen. Aber jedenfalls auf das weist dieses goldene Dreieck hin. Also die völlige Vergeistigung des physischen Leibes zum sogenannten Geist des Menschen. Das ist das, was Steiner als dieses höchste Wesensglied bezeichnet, das der Mensch zunächst erreichen kann, den Geist des Menschen. Das entsteht also durch die Vergeistigung des Physischen, und an dem aber erst kann wirklich wahrhaft die Freiheit entwickelt werden. Also jetzt arbeitet man halt erst ganz wenig daran und mit viel Hilfe. Aber wir sind, also viel Hilfe heißt einerseits, wir brauchen die Hilfe der Christuskraft, die uns wieder vermittelt, die Hilfe der Vaterkräfte sogar. Also durch den Christus können wir mal bis ins Ätherische hineinarbeiten, durch Vermittlung des Christus mit den Vaterkräften können wir bis ins Physische hineinarbeiten und dadurch unsere Freiheit entwickeln. Und wir können es aber, es ist trotzdem unsere Tat, weil das Ganze passiert also durch unser Ich. Das ist das Entscheidende. Es passiert nicht durch die Natur sozusagen von selber, durch das Geistige, das in der Natur wirkt, sondern wir holen diese Kräfte durch unser Ich herein. Und damit wird es auch unsere Tat. Und mit allem, was wir da hereinholen können, dadurch wird es ja eben unseres sozusagen. Genau indem es durch unser Ich durchgeht, wird es unseres. Und genau das, was wir da hereinholen, das können wir dann eigentlich selber, sozusagen. Also wir würden es beim nächsten Schritt schon können, ohne dass wir diese Kräfte hereinholen. Das ist das Interessante nämlich.
Das bleibt.
Also das bleibt. Das bleibt, und wir können es auf ganz eigenständige Art dann anwenden. Also wir brauchen einmal einen Anstoß, wir müssen was aus der geistigen Welt hereinholen, indem wir es durch unser Ich durchgehen lassen. Macht es aber schon eine Veränderung durch. Es wird etwas Neues. Das heißt, der Impuls kommt in einer Art herein, wie er noch nie in die Welt gekommen ist und wie er auch nie durch einen anderen Menschen hereinkommen könnte. Und indem wir das machen und wirklich jetzt hineinbringen in die Erdenwelt in irgendeiner Form, im Extremfall wirklich bis ins feste Physische hinein, in dem Maße haben wir diese Kraft dann als ganz eigene zur Verfügung. Also so kompliziert geht die ganze Entwicklung. Und dann haben wir sie eben auch wirklich in vollkommener Freiheit. Also insofern wir sie eben auch wirklich bis ins Dichterste hineintragen. Und dabei sind wir ja gerade sehr Fleißiges zu lernen. Ich meine, unsere ganze Kultur ist im Wesentlichen aufgebaut darauf, dass wir mit toten Gegenständen alles Mögliche bauen und zusammenbasteln, halt überhaupt Maschinen bauen, sonst was. Da sind sicher sehr viele arimanische Geister drinnen, egal. Aber wir kämpfen damit. Ich meine, wir müssen halt eben um auch diese feste Materie und namentlich die Formkräfte, die dahinter stecken, um die umwandeln zu können, müssen wir uns mit den arimanischen Kräften auseinandersetzen, weil die haben mit denen auch sehr zu tun. Die haben nämlich von Haus aus eine gewisse Neigung, sich da genau da drinnen aufzuhalten. Also die ganzen Elementarwesen, namentlich die arimanischen, die lieben dieses feste Element natürlich, diesen geistfreien Bezirk, das ist der Palast Arimans. Drinnen. Der fühlt sich da sehr wohl drinnen. Nur der kann eben im Unterschied zum Menschen keine schöpferischen Kräfte hineinbringen. Er kann umkonstruieren. Das ist eben der große Unterschied. Umkonstruieren, sagen ich, drehte die Schrauber jetzt lieber da oben oder ich mache es ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Das ist noch nicht wirklich schöpferisch. Das ist Kombinatorik. Wird heute auch nicht immer so klar gefasst, der Unterschied, was da wirklich schöpferisch ist oder was bloße Kombination des Alten ist. Also beim wirklich Schöpferischen muss immer irgendwas hineinkommen, was in der Form in keinster Weise ableitbar aus dem Alten ist, egal wie viele Kombinationen ich da mache, sondern wo irgendwas Neues reinkommt. Also in äußerlichster Weise sind wir an dem dran. Also darum ist notwendigerweise heute die geistige Entwicklung verbunden mit der Entwicklung der Technik. Auch das muss man ganz klar sagen. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder, der sich geistig entwickelt, Techniker werden muss, obwohl wir es eigentlich eh sind, weil, um heute schon leben zu können, muss man halber Techniker sein, weil wir sind mit so vielen Sachen umgeben schon, sonst kommt man wahrscheinlich bei der Haustür irgendwann bald nicht mehr rein, weil es irgendwann nicht mehr technisch gehen wird. Aber eine gewisse Auseinandersetzung damit ist notwendig. Und Steiner hat das ja sehr deutlich geschrieben, in seinen Leitsätzen zum Beispiel, also diese anthroposophischen Leitsätze, die er noch so in den allerletzten Lebenstagen fast, möchte ich sagen, fertiggestellt hat. Also da, es endet eigentlich gerade dort, also soweit er es eben voranbringen konnte, im Grunde damit, dass er ganz deutlich zeigt, also wir werden den geistigen Aufstieg nur so weit schaffen, als wir den Mut haben, auf der anderen Seite hinunterzusteigen in diese arimanische Welt, in diese technische Welt, in dieses Untersinnliche. Es geht nicht. Also das heißt, auch das manchmal bei Anthroposophen beliebt, ja, Technik, nein, das will ich nichts wissen davon, Natur gehe spazieren, aber Technik, bitte lasst es mir in Ruhe damit, dann wird das nicht funktionieren. Dann habe ich nur die Möglichkeit, in irgendeine luziferische Geistigkeit hineinzukommen und das reicht nicht aus, um mit diesen Kräften fertig zu werden. Also die heutige Geistigkeit muss Ariman abgetrotzt werden. Das heißt nicht, dass ich nicht jetzt auch in die Natur nicht mehr gehen darf und nur mehr mit technischen Produkten umgeben muss, das heißt es ja wieder gar nicht. Es wäre ja wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen beiden. Also es wäre sicher weder richtiger, jetzt nur in einer Technikwelt zu leben, und es wäre nicht richtig, nur in einer unbeeinträchtigten Natur allein zu leben und sagen, ich ziehe irgendwo in den Wald, in der Hütte, ich brauche gar nichts, ich lebe von den Bären im Walde und so. Ja, kann man sicher als Einzelentschluss machen, aber den Fortschritt wird das nicht bringen, auch nicht in geistiger Hinsicht.
Und die Englisch?
Genau. Also, nein, es gibt die Amish People. Ja, nicht total, aber die sehr, sehr stark in Amerika. Das ist eine amerikanische Sekte, die Amish People, die so praktisch fast alles Technische verweigern. So, nicht alles, aber
Kinder sterben lassen.
Ja.
So, bevor
ja, keine Elektrizität.
Und Telefon oder
so. Ich meine, sie haben natürlich eine wichtige Erkenntnis, dass es namentlich dort, wo die Elektrizität eine Rolle spielt, dass da, also Elektrizität und Magnetismus, dass man da also sehr stark in die arimanischen Kräfte hineinkommt. Überhaupt in die Widersacherkräfte hineinkommt. Nicht? Was natürlich, wenn ich mit dem Pferd mache, ist da noch weniger die Gefahr. Nur, das wird mit Sicherheit nicht also den geistigen Fortschritt bringen, der die Menschheit in die Zukunft führen kann. Also wenn ich bei den Kräften bleibe, wenn alle bei denen blieben, dann geht es sicher zugrunde. Dann geht es sicher zugrunde, weil die Harmonie der Elohim-Welt, die ist sowieso schon längst gestört. Also die ganze, von mir aus seit dem Sündenfall, wenn man es jetzt mit dem Bild beschreiben will, seitdem ist eine kräftige Arbeit daran, diese eigentlich ursprünglich harmonische Welt, die durch die Elohim geschaffen wurde, durch das 6-Tage-Werk oder 7-Tage-Werk, die ist gestört und es sind die Widersacherkräfte drinnen und das kann ich nicht sagen, rühren wir es nicht an. Das ist eine Welt, die von sich allein gelassen zugrunde geht. Und zwar vorzeitig zugrunde gehen würde. Vorzeitig. Vorzeitig heißt, bevor wir als Menschheit und damit aber in gewissem Sinn die Erde als Ganzes an ihr Ziel angekommen ist, ihr Entwicklungsziel erreicht hat. Weil es ist halt immer so, dass diese planetarischen Entwicklungszyklen sind vor allem einmal, ihr tieferer Sinn liegt immer daran, bestimmten Wesenheiten die Gelegenheit zu geben, ihr Ich zu entwickeln. Das heißt, in dem Fall bei der Erdentwicklung sind tatsächlich wir die Wesenheiten, die im Mittelpunkt des Interesses auch dieser ganzen Hierarchien stehen. Also die machen das eigentlich um unser Willen, alle. arbeiten daran, in einer gewissen Weise mit, soweit sie das können. Nur, erstmals ist eben die Situation, der Ausgang hängt von dem da unten, nämlich von uns, sehr wesentlich mit ab. Das war bis jetzt noch nie der Fall. Das ist das Neue daran. Und jedenfalls, wenn ich mit diesen alten Kräften nur überlasse, sozusagen zurück zur Natur allein betreibe, dann wird die Welt durch die Wirkung der ganzen Widersacherkräfte, die eben schon längst da ist, dann wird sie zerfallen, und zwar zerfallen, bevor wir unser Entwicklungsziel erreichen. Das ist die große Gefahr. Und das heißt, um diese Gefahr zu verhindern, müssen wir schon kräftig jetzt mitarbeiten. Das muss uns bewusst machen, die Verantwortung, die wir haben, kann uns aber andererseits auch das Vertrauen geben, dass uns die Götter selber geben, dass sie sagen, also, ihr könnt das aber auch. Also, wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben die Möglichkeit, uns diese Kräfte zu erwerben. Wir haben die Möglichkeit, durch unser Ich das Tor so weit zu öffnen, dass wir die Kräfte hereinholen können, die wir eben brauchen zur Bewältigung dieser Aufgabe. Nur das muss aus bewusstem Entschluss geschehen und passiert immer weniger unbewusst, selbstverständlich und so weiter. In der Vergangenheit war das sehr oft. Ich meine, irgendwer hat halt irgendeine Inspiration, von der er gar nicht weiß, dass eine ist, und tut halt was, weiß gar nicht warum, und es trägt zum Fortschritt in einer gesunden Weise bei. Es wird immer bewusster werden müssen. Also gerade in der Zeit leben wir jetzt. Ich meine, das hat begonnen eigentlich mit Ablauf des Kali Yuga, hat natürlich eine ziemliche Anlaufphase, bis sowas in Schwung kommt, aber ich denke, dass wir jetzt mittendrin stehen, da wirklich sehr energischere Schritte gehen zu müssen. Und das heißt vor allem, sich bewusst zu werden, wie sagt es der Capesius irgendwo, wo er sich bewusst wird, also dass er, also früher hat er gedacht, na gut, wenn ich das Geistige, ja, wenn ich es halt nicht mache, mache ich es halt nicht, aber er merkt, dass ich also Samen sozusagen verfallen lasse, dass ich mich schuldig mache, wenn ich diese Kräfte nicht versuche zu wecken. Also ich kann nicht einfach sagen, naja, ich tue es halt oder ich tue es nicht, weil es ist eigentlich unangenehm und schwierig, lass es halt, soll es mir andere machen. Nein, also er wird sich erstmals bewusst, dass das nicht nur so ein Spaß oder ein Erkenntnisstreben ist, ich will halt was erfahren von der geistigen Welt, und kann man sagen, ja, willst du halt was erfahren, und der andere sagt, mich interessiert das nicht, und das geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass damit eine reale Entwicklung im Geistigen und im Irdischen verbunden ist, und wir haben die Verantwortung, das zu tun. Es ist jedes Menschen freier Entschluss, es zu tun oder es nicht zu tun, aber man muss sich eben bewusst sein, dass wir, wenn wir es nicht tun, den Verfall der Welt, den frühzeitigen Verfall der Welt also geschehen lassen und damit die weitere Entwicklung zumindest sehr schwierig machen, nicht nur für uns, sondern für letztlich alle irgendwo. Also insbesondere reißt man die Engelhierarchie jetzt zunächst einmal sehr stark hinein. Also die ist bereits in einer sehr starken Abhängigkeit von dem, was wir tun. Die können sich in dem Maße weiterentwickeln, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, indem wir sie von Aufgaben entlasten, die sie jetzt noch für uns machen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Wandtafelzeichnungen, da war so eine sehr merkwürdige Zeichnung, wenn man nicht weiß, was sie bedeuten, so eine Art Kreis, und dann war ein Strichel nach oben, ich glaube ein gelbes und ein grünes. Eins abwärts, eins aufwärts. Wenn man sich das anschaut, weiß man nicht, was es soll. Wenn man es im Zusammenhang, wo Steiner diese Zeichnung gemacht hat, da geht es darum, eine Scheidung unter den Engelwesenheiten tritt auf, je nachdem, ob der Mensch daran arbeitet, seinen Engel von gewissen Aufgaben zu entlasten, indem er sie selber übernimmt, dann kann er aufsteigen. Ansonsten ist er im Grunde dazu verdammt, abzusteigen. Und nämlich dann bis zu der Gefahr hinein, wirklich selber dann zu den Widersacherkräften zu stoßen. Das hängt bereits von uns Menschen ab. Also zumindest in der Engelhierarchie. Weil das, die Engelwesenheit, die mit uns verbunden ist, die ist eben wirklich sehr eng mit uns verbunden. Und die ist mittlerweile wirklich auf, im Grunde sozusagen auf Gedeih und Verderb mit uns verbunden. Und wenn wir zum Beispiel auf dem anthroposophischen Weg, auf dem geisteswissenschaftlichen Weg uns versuchen weiterzuentwickeln, bewusst weiterzuentwickeln, dann ist das immer in Zusammenarbeit mit unserer Engelwesenheit, ganz stark. Also es ist ein Arbeiten mit unserer Engelwesenheit und ein Arbeiten daran, sie zu befreien in gewisser Weise. Sie zu befreien von der Last, die sie mit uns hat, diese Engelwesenheit, und auch eben, wir müssen denken, wenn wir geistig arbeiten, dann geben wir der geistigen Welt neue Kräfte, die in dieser Art noch nie da waren. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt wieder alles so machen, wie es eh schon früher war, und die hundertsten Wesen sind, die das jetzt wieder tun, sondern wir entwickeln was Neues. Wir bereichern die geistige Welt im ganz Kleinen natürlich noch, aber doch um etwas, was keine dieser machen könnten. Und wir machen es aber gemeinsam mit unserer Engelwesenheit. Das heißt, unsere Engelwesenheit lernt dadurch etwas, aber auch von uns, und nimmt etwas sozusagen von unseren Kräften mit, was sie sonst auch nicht machen könnte, was sie durch die ganzen Hierarchien drüber nicht machen könnte. Also es ist schon die Zeit im Grunde sehr stark, wo der Mensch etwas auch hinauf zurückgibt. Also wir nehmen nicht nur herunter, sondern wir geben auch zurück und müssen immer mehr zurückgeben. Also das liegt im Sinn der Erdentwicklung drinnen. Und es ist eben unsere Entscheidung, wie weit wir es tun oder nicht. Naja, in diesem Sinne, schönen Abend noch. Danke.